Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung zu unserem heutigen dritten Advent, Offenbarung 6, die Verse 12 bis 17. Offenbarung 6, 12 bis 17. Da schreibt der Apostel Johannes: Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, nämlich das Lamm, das die Buchrolle in der Hand hielt, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt, und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch dieses Jahr wieder den Advent feiern dürfen, uns darüber freuen dürfen, dass du selber der lebendige Gott in diese Welt gekommen bist, Mensch geworden bist, um unsere Sünden auf dich zu nehmen, nicht einfach nur um ein solidarisches Leben mit uns zu führen, das wäre viel zu wenig gewesen, das hätte keinen von uns gerettet, sondern dass du selbst gekommen bist, unsere Schuld, unsere Sünde ans Kreuz zu tragen. Und dass du wiederkommen wirst, um alles Böse auf dieser Welt zu richten, zu bestrafen, Satan in den Kerker, in den Abyssos zu werfen, hier auf dieser Erde dein tausendjähriges Reich zu errichten, an dem zum einen dein Volk Israel, aber auch die ganze Menschheit, die ganze Erde das Ziel erreichen soll und tausend Jahre das leben soll, wozu du das alles geschaffen und berufen hast. Und Herr, wir stehen vermutlich relativ kurz davor, dass diese Dinge ganz sichtbar von uns sich realisieren, dass du sichtbar wiederkommst. Nun schenk uns gerade in diesen Tagen ein ganz besonders wachsames Herz, dass wir die Zeichen der Zeit sehen, insbesondere auf dein Wort hören, umkehren, wo es in unserem Leben notwendig ist, dein Licht, deinen Segen, dein Heil in unser Leben hineinlassen in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir heute auf 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11 zum Thema: Auf welche Seite gehöre ich? 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus: Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden: Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Voraus geht diesen Versen, die wir gerade gehört haben, der letzte Abschnitt von Kapitel 4. Dort redet Paulus von der Zeit der Auferstehung der Toten und der Entrückung der Gläubigen zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Daran knüpfen die Verse unseres heutigen Gotteswortes an. Vers 1, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Interessant, beide griechischen Begriffe für Zeit stehen an dieser Stelle. Der eine, kennen wir von der Uhr, Chronometer, Chronos, benennt die ablaufende Weltzeit, haben wir auch als Fremdwort die Chronologie. Da wird Chronologie der Geschichte dargelegt. Also das ist der erste Begriff, die ablaufende Weltzeit, die Chronologie dieses Planeten. Der andere benennt die von Gott gesetzte Zeit, der Kairos. Die Zeitpunkte, in denen Gott machtvoll eingreift in den Ablauf dieser Erdenzeit. Ein solcher Zeitpunkt kann nicht nur ein Moment sein. Das kann durchaus ein längerer Zeitabschnitt sein. Zum Beispiel der sogenannte Tag des Herrn, um den es hier ja auch geht, wird keineswegs nur ein Tag sein. Er umfasst eine Zeitspanne wahrscheinlich nicht nur von Monaten, sondern von Jahren. Aber der Punkt und der Unterschied ist, diese Zeitpunkte, an denen Gott gewissermaßen senkrecht von oben auf die Zeitachse der ablaufenden Zeit eingreift, sind, selbst wenn es längere Zeiträume sind, eben nicht einfach nur verstreichende Zeit, sondern es sind von Gott gesetzte und gefüllte Zeiten. Das ist der Unterschied. Über diese Zeiten wissen die Thessalonicher Bescheid. Darüber muss ihnen Paulus nichts weiteres schreiben. Er kann ihr Wissen voraussetzen. Fragen wir also, was weiß denn nun die Gemeinde darüber? Wir stellen als erstes fest, sie weiß, sie vermutet nicht. Sogar mehr noch, Vers 2 schreibt Paulus, denn ihr selbst wisst genau. Das griechische Wort für genau ist akribos, haben wir als Fremdwort, akribisch. Das heißt, die Gemeinde hat ein akribisches Wissen über die Ereignisse der Endzeit. Das ist etwas ganz Gewaltiges, liebe Geschwister, dass das Leben im Vertrauen auf unseren Herrn nichts Wackeliges, nichts Ungewisses, nichts Unklares ist, sondern etwas absolut Gewisses. Auch und gerade das Leben im Blick auf die Endzeit und die Wiederkunft unseres Herrn. Der Glaube ruht auf festen, verlässlichen Tatsachen. Die Gemeinde Jesu verfügt also über ein akribisches Wissen über diese letzte Zeit. Sie kennt zwar nicht den exakten Zeitpunkt, sie kennt aber die Ereignisse, die diesem Zeitpunkt vorausgehen und kann sich vorbereiten und sollte das auch tun. Dazu soll auch diese Predigt dienen. Und zweitens, sie weiß, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, es wird überraschend und schnell gehen. Das ist deshalb wiederum überraschend, weil wir gerade gesagt haben, der Tag des Herrn ist keineswegs nur ein Tag, nur eine Woche. Er umfasst einen Zeitraum nicht nur von Monaten, sondern von Jahren. Und trotzdem kann er und wird er überraschend kommen. Eigentlich ja ein Widerspruch, nicht wahr? Wenn ein Ereignis systematisch über Monate und Jahre vorbereitet wird und die Zeichen der Zeit zunehmen, im entscheidenden Augenblick wird es trotzdem überraschend sein. Der Dieb muss ja auch nicht nur wenige Minuten im Haus sein. Es gibt immer wieder Fälle, da sitzt die Familie gemütlich beim Abendessen und zwei Zimmer weiter räumt der Dieb, der unbemerkt eingestiegen ist, in aller Ruhe die Schmuckschatulle im Schlafzimmer aus. Gibt's alles. Und so ähnlich dürfte es auch beim Tag des Herrn sein. Er kann längst begonnen haben. Es kann längst Tag des Herrn sein, im weiteren Sinne. Und immer noch lebt die Masse der Menschen und leider auch ein Großteil der sogenannten Christenheit vor sich hin, als wäre alles ganz normal. Genau dann wird der Herr kommen, wenn die Masse ihn nicht erwartet. In diesem Sinn, liebe Geschwister, ist auch gar nicht ohne weiteres klar, ob der Tag des Herrn mit den Ereignissen der vergangenen Jahre und den damit einhergehenden Zorngerichten Gottes zumindest im weiteren Sinne nicht schon begonnen haben könnte. Ich habe ja immer wieder gesagt, was wir seit einigen Jahren erleben, hätte ich vor der Zeit des Antichristen schlichtweg nicht für möglich gehalten. Also wir sehen zumindest sehr deutliche Vorboten und einleitende Ereignisse dieses Tages. Wir sollten aufmerksam sein und mitbekommen, was geschieht, damit wir die Ereignisse einordnen können. Ganz wichtig, und das hat unserem Thema, die Predigt das Thema gegeben, auf welche Seite gehöre ich? Denn Paulus, die Bibel, Gottes Wort, redet hier in scharfer Unterscheidung von zwei grundverschiedenen Personengruppen. In Vers 2 schreibt Paulus, ihr wisst genau. Da spricht er die Glaubensgeschwister der Gemeinde in Thessaloniki an. In Vers 3 aber schreibt er, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Jetzt redet er nicht von den Glaubensgeschwistern, jetzt redet er von der ungläubigen Welt. Gottes Wort zeigt uns, es wird eine vorbereitete Gruppe geben, die weiß Bescheid über die Wiederkunft des Herrn, ist darauf eingestellt. Aber daneben gibt es die anderen, die nichtgläubige Masse. Die ist nicht vorbereitet, die schläft, die wird vom Verderben überrascht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Es gab und gibt ja immer wieder Zeiten des weltweiten Nervenkitzels. Vor Jahrzehnten war es die Kuba-Krise, die haben die meisten von uns nicht mehr so richtig miterlebt. Da waren wir noch nicht auf der Welt oder noch zu klein, um uns für politische Dinge zu interessieren. War aber eine ganz spannende Geschichte. 2014 und aktuell war und ist die Ukraine-Krise. Ist ja immer auch wichtig, die aktuelle Ukraine-Krise im Zusammenhang mit 2014 zu sehen. Eigentlich ging ja alles, was wir heute erleben, damals spätestens los. Dann war es dazwischen die Corona-Krise. Im Moment noch mehr die Krise im Nahen Osten. Nicht zuletzt die Finanzkrise in Deutschland. In solch spannenden Momenten kommt leicht endzeitliche Stimmung auf. Aber wenn ich Gottes Wort hier wie an anderen Stellen recht verstehe, dann sagt es, dass Jesus gerade in solchen Zeiten nicht kommen wird. Sondern dann, wenn eine solche Krise überstanden scheint, wenn der Antichrist, der falsche, der Pseudo-Heilsbringer Frieden gebracht hat und sich die Welt wieder entspannt im Sessel zurücklehnt und erleichtert aufatmet. Dann, wenn keiner mehr damit rechnet, dann wird er kommen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Dazu gehört, dass die Welt und mit ihr die laue Christenheit den Gedanken an sein Kommen aus dem Sinn verloren hat. So völlig, dass sie geistlich trunken und umnachtet ist, Vers 7, dass sie Bedrohung und die Zeichen, die auf Sturm stehen, gar nicht mehr wahrnimmt. Das heißt, es hängt mit zwei Faktoren zusammen. Nicht nur, dass die äußeren Ereignisse Entspannung signalisieren, sondern dass die Masse trunken ist, realitätsfremd geworden. Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, liebe Geschwister, das ist immer schon ein Kennzeichen falscher Prophetie gewesen. So beschreibt schon der Prophet Jeremia, circa 600 vor Christus, Jeremia 6, 13 bis 15, und vom Propheten bis zum Priester üben alle Falschheit. Und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Also schon vor 2600 Jahren war es eines der großen Kennzeichen falscher Propheten. Sie verkünden Frieden, wo kein Friede ist. Es wird eine Zeit auf dieser Erde kommen und sie dürfte nicht fern sein. Da wird man so tun, als hätte man den Frieden gesichert. Es dürfte ein Scheinfrieden im Nahen Osten kommen, wahrscheinlich einschließlich Bau des dritten Tempels. Die goldene Menorah steht dafür ja schon lange bereit. Aber der Schaden wird dadurch nur oberflächlich, nur scheinbar geheilt. Wenn die politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen verkünden, wir haben es geschafft, der Frieden ist gesichert, der Vertrag ist unterzeichnet, dann wird sich dieses Versprechen als ganz große Lüge erweisen. Schon vor Jahrzehnten sagte Werner de Boer in seinem Kommentar in der Wuppertaler Studienbibel dazu, dies, wenn Sie sagen, ist nicht nur ein allgemeines Gefühl von Frieden und Sicherheit, das man zu jeder Zeit irgendwie haben könnte, sondern ein ganz bestimmtes Sagen, eine bestimmte Feststellung, die tatsächlich auch nur zu einer bestimmten Zeit möglich ist, eben im erdumspannenden Staatenbund des Antichristen. Das kann tatsächlich erst sein, wenn eine Weltmacht da ist, die glaubhaft machen kann, dass sie global, weltumspannend Frieden und Sicherheit garantieren kann. Vor 9 Jahren habe ich in der Predigt dazu gesagt, wir sehen, wie die gegenwärtige Euro-Krise dazu führt, dass in Europa mit Nachdruck gefordert wird, mehr Macht von den Nationalstaaten an die EU abzutreten, damit diese von höherer politischer Warte aus die Euro-Krise besser steuern kann. Manche behaupten, wie gesagt, Feststellung von vor 9 Jahren, die Euro-Krise wäre gezielt gerade dazu herbeigeführt worden, um diese Machtübertragung weg von den Nationalstaaten hin auf die EU zu beschleunigen und in diesem Ausmaß überhaupt erst möglich zu machen. Heute haben wir unter dem Vorwand der Corona-Krise etwa eine zunehmende und die Freiheit der Völker höchst bedrohende Machtkonzentration bei der WHO. Genauer muss man sagen, bei den ganz wenigen, die die WHO finanzieren und in der Hand haben. Die WHO, das ist ja immer ein Trick dieser Mächtigen, die schaffen irgendwelche Institutionen, die den Anschein haben, als wären sie eine offiziell demokratisch staatlich legitimierte Einrichtung, was in allermeisten Fällen mitnichten der Fall ist. Es sind privat inszenierte oder privat übernommene Einrichtungen wie das Weltwirtschaftsforum in Davos und so weiter. Und diese Institutionen liegen in der Hand von ganz wenigen mächtigen, einflussreichen Personen, die sie finanzieren und steuern und über diese Organisationen versuchen, die Geschicke der Welt zu lenken. Es sind eben keine Staaten, vor allem keine demokratisch gewählten Kräfte, sondern die von wenigen mächtigen, installierten und dirigierten Entscheider. Und was wir erleben, ist das Entstehen einer weltweiten Oligarchie, der Herrschaft einer winzigen Gruppe, die weltweit das Sagen hat und dafür Instrumente wie die WHO installiert hat und mit immer mehr Macht auch über die Staaten ausstattet. Wir sehen längst diese Entwicklung. Die Dinge nehmen immer konkreter Gestalt an. Ganz dran sind wir noch nicht. Aber viele Jahre bzw. Jahrzehnte, davon gehe ich aus, werden es wohl nicht mehr sein. Eins ist sicher, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Schnell, plötzlich, das griechische Wort an dieser Stelle steht außer hier im Neuen Testament nur noch an einer einzigen anderen Stelle, nämlich in der Endzeitrede Jesu, Lukas 21, Vers 34. Hütet euch, sagt Jesus, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch komme. Wenn ich es richtig sehe, betont dieses griechische Wort von seiner eigentlichen Bedeutung her nicht so sehr die Geschwindigkeit, sondern das Unvorhersehbare. Das ist eigentlich seine wörtliche Übersetzung. Das plötzlich wie aus dem Nichts kommt. Es hat sich zwar durch die Ereignisse der Endzeit, die wir seit Jahren auch schon erleben und die uns seit Jahren zunehmend in Atem halten, ein gewisser, sogar ein ganz erheblicher Spannungsbogen aufgebaut, aber durch diesen einschläfernden Scheinfrieden bricht dieser Spannungsbogen urplötzlich ab. Alles scheint gut zu sein und genau dann kommt das plötzliche Verderben. Dieses plötzliche Verderben, sagt Paulus weiter, wird kommen wie die Geburtswehen über die Schwangere. Wir sehen im biblischen Bild der Geburtswehen ja eine mindestens dreifache Aussage. Das erste Charakteristische ist auch bei den Geburtswehen das Plötzliche. Diejenigen, die selber als Frauen schon mal solche Wehen hatten oder als Ehemänner dabei waren, wissen es, Geburtswehen kommen überfallartig. Gerade sitzt die Frau noch gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder rührt vielleicht den Kuchenteig, da überfallen sie die Schmerzen der Wehen. Kaum reicht die Zeit noch, die gepackte Tasche fürs Krankenhaus zu ergreifen und die Entbindungsstation zu erreichen. Plötzlich. Wehen sind zweitens mit Schmerzen verbunden. Die letzten großen Gerichtskatastrophen der Endzeit werden unvorstellbare Schmerzen über die noch lebenden Menschen bringen. Wir haben ja Vorgeschmack des Ganzen schon bekommen in den letzten Jahren. Drittens, Wehen kündigen die Geburt von etwas Neuem an. In den Krämpfen der Wehen geht zwar die alte Welt zugrunde, aber aus diesen Krämpfen heraus schafft Gott Neues. Zunächst das tausendjährige Friedensreich und dann den neuen Himmel und die neue Erde. Liebe Geschwister, das ist ganz wichtig und enorm tröstend. Das Bild der Wehen ist nicht auf ein Ende gerichtet, sondern auf einen Anfang. Die Wehen beenden zwar die Zeit der Schwangerschaft, vor allem aber leiten sie eben den Beginn neuen Lebens ein. Die biblische Apokalypse, wenn sie wirklich biblisch ist, ist eben nicht auf ein Ende mit Schrecken gerichtet, sondern auf das Kommen der neuen Welt Gottes. Aber diese neue Welt Gottes kommt eben nicht lockerflockig über die sonnenbeschienene Blumenwiese dahergetrabt, genauso wenig wie die Babys vom Storch gebracht werden, der sie sanft in die zuvor bereitete Wiege hineinlegt. Nein, die Babys werden in der Regel unter erheblichen Schmerzen aus dem Mutterleib herausgepresst. Über diese göttlichen Strafgerichte der Endzeit sagt die Bibel, und sie werden nicht entfliehen. Es wird kein Entkommen geben. Sie, das sind die Gottlosen, die sich bis zuletzt geweigert haben, ihre Knie vor dem Allmächtigen zu beugen. Das mögen auch in diesen Tagen all die bedenken, die meinen, sie könnten sich gegen den Allmächtigen erheben. Sie werden nicht entfliehen, nicht ein einziger. Die bis zuletzt auf dem Weg des Bösen geblieben sind, sie werden zwar zu den Bergen rufen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Es wäre eine extrem hilfreiche Lektüre für all diejenigen, von denen wir da reden, wenn sie mal diese Verse der Bibel lesen würden und sich ernsthaft zu Gemüte führen, ob sie diese Zukunft für sich ganz persönlich wirklich haben wollen. Es wird, ganz egal wie mächtig sie heute und in den noch verbleibenden Zeiten dieser Weltzeit sein mögen, es wird für sie kein Verstecken und kein Entrinnen geben vor dem allmächtigen Gott. Mitten in diese Andeutung des Schreckens hinein fährt Paulus fort, ihr aber, der Unterschied, gerade hat er von ihnen geredet, sie, Jetzt sagt er, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wir sehen das Deutliche gegenüber dieser beiden Gruppen. Die einen werden plötzlich vom Verderben ereilt, wir dagegen gehören nicht zu denen, die sich vor diesem Tag fürchten müssten. Ganz scharf werden in den Versen 4 bis 10 diese zwei Gruppen gegenübergestellt in typisch biblischer Schwarz-Weiß-Malerei. Das Wort Gottes schildert den Unterschied zwischen diesen Gruppen in vier Gegensatzpaaren. Wir sehen auf der einen Seite die Sie, auf der anderen Seite wir. Die einen leben in der Finsternis und in der Nacht, die anderen sind Söhne des Lichtes und des Tages. Die einen schlafen, die anderen wachen, die einen sind trunken, die anderen nüchtern. Liebe Geschwister, es ist immer wieder wichtig zu sehen, es gibt nur dieses Entweder-Oder. Es gibt den schmalen und den breiten Weg. Es gibt Rettung oder Verderben. Den goldenen Mittelweg irgendwo dazwischen gibt es in der Bibel nirgends. Man muss sich entscheiden. Und deshalb soll auch diese Predigt zur Entscheidung rufen. Für alle diejenigen, die noch nicht klar entschieden sind, sich noch nicht klar auf die Seite unseres Herrn Jesus gestellt haben. Und auch für all diejenigen, die heute vielleicht ganz bewusst noch auf den Wegen des Bösen sind. Kehrt um. Die einen seid ihr, schreibt Paulus, die Christen auf Kreta. Im Wir von Vers 8 schließt er sich damit ein. Sie, das sind die Übrigen. Ich habe mich gefragt, warum sind das die Übrigen? Sind die Christen so viele, dass die anderen nur noch ein unbedeutender übriger Rest wären? Gewiss nicht. Wir wissen, die Gemeinde Jesu war immer die deutliche Minderheit, die kleine Schar auf dem schmalen Weg, während die Masse auf dem breiten Weg ins Verderben geht. Die Übrigen können also nicht der Rest im Sinne einer kleinen Minderheit sein. Es sind die Übriggebliebenen, wie man das griechische Wort auch übersetzen kann. Die Übriggebliebenen außerhalb der Gemeinde, die sich dem Wirken des Heiligen Geistes verschlossen haben, die das Erlösungswerk Gottes am Ende dieser Weltzeit unerreicht übrig gelassen hat. Und ich denke, dem Paulus steht bei dieser Wortwahl vielleicht auch noch was anderes vor Augen. Diese werden auch die Übriggebliebenen sein am Tag der Entrückung. Wenn die Gemeinde ihrem wiederkommenden Herrn entgegengerückt wird, dann werden diese ganz real übrig bleiben. Kennzeichen der letzten Zeit wird sein, dass man diese klare Trennungslinie der Schrift mehr und mehr versucht wegzuradieren. Man mag ja schon lange nicht mehr diese klare Schwarz-Weiß-Malerei. Also ihr wisst ja, in unserer Zeit, und das ist eigentlich schon seit meiner Jugend so, es gibt nichts Schlimmeres als Schwarz-Weiß-Malerei, ja. Doch, die Bibel betreibt eine ganz glasklare Schwarzmalerei. Da gibt es ein Richtig und Falsch, da gibt es die Lüge und da gibt es die Wahrheit. Da gibt es Rettung und Verlorenheit. Heute mag man es schon lange nicht mehr, man hebt den Unterschied zwischen Licht und Finsternis, zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Rettung und Verdammnis auf. Gottes Wort aber stellt die Fakten in schärfsten Kontrasten gegenüber. Auch im Stichwort Trunken. In diesem Zusammenhang erinnert es an die Hure Babel in Offenbarung 17 und 18. Diese macht die Völker trunken mit ihrem goldenen Becher voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Ich musste denken, wir haben in diesen Tagen ja viele Beispiele dieser ideologischen Trunkenheit. Eigentlich, wir finden ja fast nichts Normales mehr, muss man schon zunehmend sagen. Da hatten wir spätestens seit 2015 bis heute anhaltend eine Zuwanderungspolitik, vor der jeder Wachende schon damals intensiv gewarnt und gesagt hat, das bedroht die innere Sicherheit Deutschlands. Und ich weiß aus guter Quelle, liebe Geschwister, die wussten das auch. Da sagt eine ganz hohe Persönlichkeit, Herbst 2015, wir haben die innere Sicherheit Deutschlands verloren und wir werden sie nie mehr wieder erreichen. Das wussten die 2015. Aber die Masse ist trunken. Die Wachenden haben damals schon gewarnt, da kommen doch nicht nur arme Hilfesuchende, Asylanten im echten Sinne. Die mögen auch dabei sein, aber da kommen doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch viele radikale Muslime. Aber das galt den ideologisch Trunkenen als wilde, ausländerfeindliche Verschwörungstheorie, als islamophobe Volksverhetzung etc. Und jetzt sehen wir, wie sich diese ideologisch Trunkenen plötzlich die Augen reiben, welche Gewalt sich ja nicht erst seit dem 7. Oktober auf europäischen Straßen und Plätzen austobt. Und sie finden sich auf einmal umzingelt von Wirklichkeit wieder. Oder schauen wir auf die Haushaltstricksereien, oder wenn deutsche Politiker meinen, das Weltklima retten zu müssen und zu können, oder wenn die von Gott geschaffenen Geschlechter von Mann und Frau geleugnet werden. Wisst ihr, ich musste heute Nacht noch denken, als ich ein bisschen wach lag, wenn ich auf dem Ergometer sitze, meiner Gesundheit zuliebe, dann gucke ich in der Regel Tiervideos an. Ich habe noch nie gesehen, auch in Tiervideos aus dem Jahr 2023, dass bei den Tieren gegendert wird. Warum eigentlich nicht? Bei allen mindestens höher entwickelten Tieren ist ganz glasklar, auch bei allen noch so genderideologisierten und gendertrunkenen Leuten, es gibt entweder eine Hirschkuh oder einen Hirsch, einen männlichen oder einen weiblichen. Es gibt einen Bullen oder eben eine Kuh. Es gibt ja einen männlichen Vogel oder einen weiblichen. Es gibt nichts dazwischen. Also, ja. Bei den Eseln wird nicht gegendert, vielleicht gendern nur die Esel, so als spontaner Gedanke. Von dieser ungeistlichen Trunkenheit sollen wir uns als Kinder Gottes deutlich unterscheiden, auch wenn es in diesen Tagen immer schwerer wird. Wir haben eine klare Berufung und ein klares Ziel, Vers 9, ganz ermutigend, Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und rufen wir es nochmal hinaus in alle Welt, ganz nachdrücklich, das gilt ja für jeden. Gott hat auch dich gesetzt, das Heil zu erlangen, nicht zum Zorn, dass es doch jeder annimmt. Aber an dieser Stelle ganz wichtig, gesetzt. Gott hat uns gesetzt. Und nun soll einer etwas tun gegen das, was Gott gesetzt hat. Wie fröhlich und gewiss dürfen wir doch sein, auch in diesen kommenden Zeiten. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. Wenn diese furchtbaren endzeitlichen Zorngerichte Gottes über den Erdball hereinbrechen, dann bekommt zwar auch die Gemeinde einen Teil davon mit ab, aber sie darf wissen, das gilt nicht uns. Diese Zorngerichte sind nicht gegen uns gerichtet, denn unser Herr Jesus Christus ist für uns gestorben. Uns gilt der Heilswille Gottes. Wir sind bestimmt zum Erlangen des Heils und dieses Heil steht jetzt nahe vor der Tür. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Und dann, liebe Geschwister, wird es nochmal richtig spannend. Denn Gottes Wort sagt, ob wir wachen oder schlafen. Und jetzt redet Paulus von wir, von der Gemeinde. Vielleicht hat der eine oder andere bei dieser Formulierung auch etwas gestutzt. Denn die Schlafenden werden doch eben nicht mit Gott leben, sondern vom plötzlichen Verderben übereilt. Wie kann Paulus jetzt sagen, wir werden mit Jesus leben, egal ob wir wachen oder schlafen? Alle Ausleger deuten, soweit ich sehe, die Formulierung wachen oder schlafen im Sinne von Tod oder Leben. Römer 14, 8 parallel weisen auf diese Stelle hin. Darum leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Also, soweit ich sehe, alle Ausleger setzen Wachen oder Schlafen mit Leben oder Sterben gleich. Und obwohl ich hier, soweit ich sehe, alle Ausleger gegen mich habe, neige ich persönlich zu einer anderen Deutung. Erstens verwendet Gottes Wort nicht nur im Deutschen, sondern auch im Griechischen, dort Römer 14, hier 1. Thessalonicher 5, jeweils ganz andere Begriffe. Zweitens, man könnte zwar schlafen mit Tod übersetzen und wiedergeben. Der Schlaf ist in der Bibel immer wieder auch symbolisch für den Tod gebraucht. Ich wüsste aber nicht, dass der Begriff Wachen im Neuen Testament jemals im Sinne von am Leben sein verwendet würde. Vor allem sind hier im unmittelbaren Zusammenhang diese beiden Begriffe Wachen und Schlafen so eindeutig und wiederholt im Sinne von geistlichem Wachsein und Schlafen verwendet, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass Paulus jetzt plötzlich diese Begriffe mit einer ganz anderen Bedeutung verwendet. Es anders zu verstehen ist eine Provokation, eine Herausforderung. Können die, die geistlich schlafen, tatsächlich mit Jesus leben, wenn er wiederkommt? Spricht nicht etwa das Gleichnis von den törichten Jungfrauen und anderen Stellen der Bibel eindeutig dagegen? Und doch denke ich, dass Gottes Wort hier genau das sagt und damit einen ganz großen Trost für uns verbindet. Es ist doch im Blick auf die Endzeit eine unserer größten und großen Nöte und Sorgen, dass wir ängstlich fragen, werde ich in diesem Augenblick wirklich bereit sein? Werde ich jeden Augenblick wachsam sein? Oder bin ich vielleicht gerade in dem Moment kurz eingenickt, geistlich kurz unaufmerksam, wenn der Herr Jesus wiederkommt und dann habe ich die Entrückung verpasst, alle anderen sind weg, ich bin immer noch da. Dann gehöre ich zu denen, die geschlafen haben, die draußen bleiben müssen in der Finsternis. Muss ich also mein ganzes Leben, jeden Tag, rund um die Uhr, 24 Stunden, 3600 Sekunden die Stunde, in höchster Konzentration verbringen, damit ich ja bereit bin, wenn der Herr wiederkommt. Ich habe es bewusst so zugespitzt formuliert. Aber eine konzentrierte Erwartung der Wiederkunft Jesu birgt ja im Gegensatz zum geistlichen Verpennen die Gefahr des geistlichen Überspanntseins in sich. Und ich denke, genau das ist der große Trost dieser Aussage. Jesus sagt uns damit, hab keine Panik. Du hast doch mein Heil angenommen. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu denen, die nicht zum Zorn bestimmt sind, sondern zum Heil. Ob du nun im Moment meines Kommens in höchster Konzentration wachst oder geistlich kurz eingenickt bist, das ändert doch nichts daran, dass du zu mir gehörst. Und ich neige dazu, dass der genauere Blick in den griechischen Urtext diese Deutung bestätigt. Ich weise ja immer wieder auf die Bedeutung des Partizips in der Bibel hin. Das Partizip beschreibt das, was jemand immer tut, üblicherweise, was sein Wesen kennzeichnet. Vers 7 redet von den Schlafenden im Partizip. Die befinden sich geistlich im Tief- und Dauerschlaf. Das ist das, was sie kennzeichnet. Die Formulierungen in Vers 10 sind aber keine Partizipien. Sie reden nicht von denen, die sich im geistlichen Dauerschlaf befinden, die Schlafende gleich Schlafschafe sind, sondern sie reden von denen, die vielleicht nur gerade jetzt in diesem Augenblick kurz eingenickt sind. Aber der geistliche Schlaf ist nicht ihr Wesensmerkmal. Liebe Geschwister, Jesus ist für uns gestorben, damit wir mit ihm leben. Das tun wir. Das ist unser Wesensmerkmal. Und nicht jedes kurze geistliche Nickerchen reißt uns aus der Gemeinschaft mit unserem Herrn. In diesem Sinn verstehe ich dann auch Vers 11, der schließt diesen Gedanken des Trostes ab. Deshalb ermahnt einander, wachsam zu sein und erbaut einer den anderen. Tröstet euch, wie ihr auch tut. Mit der Ermahnung, wachsam zu sein, verbindet Gottes Wort die Ermutigung und den Trost. Richtet euch gegenseitig auf mit dem Hinweis auf diese geistliche Tatsache. Jesus wacht über euch, auch wenn ihr selbst einmal nicht so wachsam seid. Denn er gehört zu ihm. Deshalb lebt ihr mit ihm, ganz egal, ob er gerade wacht oder schlaft. Damit haben wir gleichzeitig auch die Herausforderung, den Spagat markiert, den wir als endzeitliche Gemeinde bewältigen müssen. Wir müssen einerseits wachsam und nüchtern sein. Wir dürfen die Dinge nicht verharmlosen und schönreden. Wir müssen die Zeichen der Zeit beachten und erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Andererseits müssen wir uns vom Schrecken dieser Ereignisse nicht entmutigen lassen. Und diese Gefahr der Entmutigung ist groß. Wir aber, liebe Geschwister, haben eine Hoffnung, die so groß und leuchtend ist, dass sie all diese Schrecken und Finsternisse der letzten Zeit hell überstrahlt. Und dass wir uns gegenseitig diese Hoffnung vor Augen malen und groß machen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Gemeinde Jesu heute. Lasst uns also wachsam sein, aber nicht sorgenvoll und ängstlich, wir könnten den Tag der Entrückung verpassen. Wir gehören doch zu ihm. Und wer sich da noch nicht ganz sicher ist, der macht es am besten jetzt noch fest. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Herr, wir danken dir, dass wir auch heute wieder dein Wort des Ermahnens, aber eben auch ganz besonders des Trostes hören dürften. Dass du uns mit ganzem Ernst mahnst, nicht im Sündenschlaf vor uns hinzupennen und zu meinen, die Wege des Bösen würden nicht eines Tages von dir gerichtet, dass du schon bis zum Schluss irgendwo durch die Finger siehst, uns nicht einzubilden, es gäbe dich, den allmächtigen Gott, nicht, die Schöpfung ringt um uns, und unser eigenes Leben zeugt mächtig davon, dass du bist und dass du kommst zum Gericht. So mahnst du einen jeden von uns fern und nah umzukehren zu dir, dein Heil ganz persönlich anzunehmen. Und du stärkst und du tröstest uns, Herr, dass du uns sagst, wir sind nicht zum Zorn bestellt und bestimmt, sondern zum Heil, zum Segen. Es ist so unvorstellbar, so großartig, Herr, wie hell es durch dich in unserem Leben werden darf, auch in unseren Ehen, in unseren Familien. Und bitten dich für unser Volk und Vaterland, Herr, dass doch von diesem Advents- und Weihnachtslicht, von deinem Licht, doch auch noch mehr in unser Volk und Land wieder hineinscheint. Auch nach Berlin und in die verschiedenen Landeshauptstädte, dass in den Landes- und Bundesregierungen doch wieder mehr Licht kommt von dir, Herr, und Finsternis vertreibt. Dass wir Mächtige und Herrschende haben, die das Wohl des Volkes vor Augen haben, die sich in der Verantwortung vor dir stehen wissen und nach Vernunft und nach der Realität regieren und nicht nach ideologischen Wunschträumen, nicht in ideologischer Verblendung und Trunkenheit. Ja, Herr, du kannst auch das tun. Ob es noch vor Weihnachten reicht, wissen wir nicht, aber vielleicht irgendwann im neuen Jahr. Wir wollen dich darum bitten, Herr. Und so dürfen wir dir nun auch alle zu Hause anbefehlen, die Einsamen, ganz besonders die Kranken, die Niedergeschlagenen, dass sie mit uns aufgerichtet werden, getröstet, gestärkt, durchs Aufsehen auf dich, unseren kommenden Herrn und Heiland. Amen. Wir beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.